Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat Juli. Juror im Studio ist heute Robert Elsner, verantwortlich für den Bereich kulturelle Bildung in der Leipziger Stadtbibliothek. Und es begrüßt Sie Ute Wegmann. Robert Elsner, wie wichtig sind für Ihre Arbeit Empfehlungslisten wie die besten 7?
Also für die Arbeit ist natürlich das eine. Selbstverständlich stellen wir diese Bücher nicht einfach so ins Regal. Es sind ja meistens schon sehr besondere Bücher, die auf Preislisten oder Empfehlungslisten auftauchen. Und wir haben ein Buchregal für die besonderen Bücher, preisgekrönte Bücher. Und es ist gut abzeichnbar, dass dort Eltern immer wieder hingehen und schauen, was man da entdecken kann, weil es eben das ist, was so aus dem Mainstream herausfällt. Und das wird sehr geliebt.
Und aus dem Mainstream heraus fällt auf jeden Fall unser erstes Buch, das Bilderbuch Geschichte vom Schwarzen Quadrat von Maria Bilinska. Sie ist Künstlerin und Illustratorin und lebt in Lviv in der Ukraine, wo sie auch studierte. Und mit diesem ersten selbst konzipierten Bilderbuch wird ihr international große Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses Buch in nur 3 Farben, schwarz, rot, weiß, gedruckt auf so einem schweren, rauen Papier, ist eine Hommage an den Künstler Kasimir Malevich, der 1879 bis 1935 lebte. Eine Ikone der modernen Kunst, kann man sagen. Robert Elsner, wie hat denn Maria Bilinska das Schwarze Quadrat und seine Brüder und Schwestern inszeniert?
Also das ist natürlich, ich sage jetzt mal, eine Bilderbuchserie, die jungen Lesern Kunst vorstellen will. Und sie wählt natürlich die Gegenstände, die die Kinder auch kennen. Also das ist von Omas Tasche oder Tischtuch oder es ist ein Koffer. Also es sind wirklich Dinge der Alltäglichkeit, wo Kinder das wiederfinden.
Wie geht sie denn vor? Wie hat sie das Buch aufgebaut?
Das Quadrat beschreibt sie als geometrische Form. Und dann, wo man das überall wiederfinden kann, wenn man sich einfach umschaut. Also es macht einen wachen Blick auf die Umgebung und auf das alltägliche Leben. Und das Ganze mündet dann da hinein, dass Kunst zum Künstler Kasimir Malevich führt. Als Leser selbst war ich zuerst irritiert über diese Idee, was ist das jetzt? Aber dann wird es immer schlüssiger, die Dinge einfach von Gegenständlichkeit zu befreien und auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist natürlich auch die Idee dieser Kunstrichtung, die Malevich etabliert hat.
Also man kann sagen, ein unaufgeregtes und dennoch hochkünstlerisches Plädoyer, genau hinzuschauen und vielleicht sogar mal selbst was zu machen. Geschichte vom Schwarzen Quadrat von Maria Bilinska aus dem Ukrainischen von Annegret Becker, Edition Braklo, 36 Seiten, ab 4. Vom Schwarzen Quadrat und von Malevich wusste ich ein wenig. Vom Thema des nächsten Buches dachte ich, ich würde etwas wissen. Aber ich musste feststellen, ich hatte keine Ahnung. Ein Sachbuch der Berliner Illustratorin Christina Heldmann. Sie erzählt auf spannende, kindgerechte und in ihren Bildern poetische Weise von einem spektakulären Stoff, dem sogenannten Umhergetriebenen von Plankton. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass alle Unterwasserlebewesen, also Tier und Pflanze, Plankton sein können, also dass konkret die Kindheit einiger Unterwasserwesen eine planktonische Phase ist. Aber wir erfahren ja noch viel mehr, dass Plankton älter ist als Dinosaurier, wofür es gut ist, wo man es findet und dass es blau-türkis leuchtet. Robert Elsner, wie ist dieses doch so schwarzgrundige, weil wir sind ja schon tief im Meer, und doch sehr bunte Bildersachbuch entstanden, und wie ist dieses Buch aufgebaut?
Also die Künstlerin selbst hat sich, glaube ich, dem Plankton ähnlich genähert wie Sie, dass sie wahrscheinlich gar keine Ahnung hatte, was das für eine gewaltige Ursuppe ist, die übrigens für jeden zweiten Atemzug von uns verantwortlich ist und überhaupt nicht wegdenkbar. Und sie hat sich mit einer Expedition auf eine Reise begeben und hat dort verschiedene Protagonisten kennengelernt, die sich in das Plankton und die Winzigkeit verliebt haben und diese erforschen. Und es gibt auch 3 Porträts von Wissenschaftlern, die deutlich aufzeigen, wie sie seit ihrer Kindheit zu diesem Forschungszweig sich hinbewegt haben.
Jetzt lernen wir ja auch eine Menge Tiere kennen, also nicht nur Forscher, zum Beispiel die australische Seewespe, die speichert Gift für 250 Menschen, oder der Mondfisch ist so schwer wie ein Nashorn. Das sind für mich Neuentdeckungen. Was haben Sie neu entdeckt?
Also zum Beispiel, dass es 6 Zentimeter große Wesen gibt, den sogenannten Krill, dass das die häufigste Tierart ist und dass davon sagenhafte 500 Millionen Tonnen vor der Antarktis rumschwimmen, dass ein Blauwal 16 Tonnen Krill pro Tag verspeist. Also das sind Zahlenspiele, die man so ja gar nicht wahrnehmen würde und die in jeder Hinsicht überraschen. Und eigentlich jede Seite überrascht mit neuem Wissen in diesem wunderbaren Sachbuch.
Ja, und natürlich, wenn es um Plankton und um das Meer geht, dann geht es auch um Ozeanerwärmung und Mikroplastik. Und das muss jetzt natürlich definitiv auch noch gesagt werden. Das Plankton ist ein Klimaheld. Es speichert nämlich jährlich 37 Milliarden CO2, also 4-mal so viel wie der Amazonas-Regenwald. Was können wir denn noch zur Illustration von Christina Heldmann sagen? Denn sie hat das Buch ja sowohl konzipiert und geschrieben als auch bebildert.
Das ist eigentlich das Wunderbare, dass Autoren und Illustratoren zusammenkommen und dort ein ganz homogenes Werk abgeliefert haben. Ich bin jetzt kein Kunstwissenschaftler, aber ich würde sagen, es ist mit dem Pinsel gezeichnet. Es sind zum Teil Aquarelle und in sich eben sehr geschlossen. Und es ergibt eine wunderbare Mischung für Schaulust und Wissenserwerb.
Ein tolles Buch, ich höre ja, Sie sind auch begeistert, genau wie ich, von Christina Heldmann. Der Titel Hallo Plankton, Wunderwesen im Wasser. Verlagshaus Jacobi & Stewart, 92 Seiten, ab 10. Eines Abends klopfte es an der Tür. Wer konnte das sein? Hans öffnete. Draußen stand ein Hase mit einer sehr ordentlichen Frisur. Ich bin Toto und suche etwas Gesellschaft. So beginnt ein Kapitel in unserem nächsten Buch. Als Toto auftaucht, ist Schwein Hans schon nicht mehr allein, denn er hat im Wald den ängstlichen Bären Ben getroffen und mit nach Hause genommen. Und so wird es nun weitergehen. Auf Hase folgen noch Zebra und Biber und zusammen sind sie eine Wohngemeinschaft mit vielen Besonderheiten. Einer hat Ängste, einer einen Putzfimmel, ein dritter Heimweh und einer kann nicht stillsitzen. Was für eine Gurkentruppe. Die Gurkentruppe. Das Kinderbuchdebüt der Kölner Fotografin Leslie Niemöller ist gleich nominiert für den Corbinien, den Paul-Mahr-Preis. Da gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich. Und gezeichnet hat dieses Buch Liliane Oser, Illustratorin aus Hamburg. Wie läuft die WG mit so unterschiedlichen Charakteren?
Ja, also Vielfalt bringt natürlich auch Leben in die Bude, kann man so sagen. Also zum Beispiel der Biber, der zuletzt hinzustößt, der ist hyperaktiv und rast den ganzen Tag herum und macht den Hasen, der also mal nicht auf Ordnung bedacht ist, völlig verrückt. Hans Schwein versucht irgendwie mit dem geerbten Haus, wo er ja die Wohngemeinschaft untergebracht hat, den Frieden zu wahren und das ganze Frieden zu wahren und gemeinsam irgendwie den Tag zu überstehen und sich gut zu unterhalten, dass das ein Prozess ist, das beschreibt dieses Buch, das mich im Übrigen irgendwo immer wieder mal an Janosch erinnert hat. Und oh, wie schön ist Panama auf irgendeine Weise. Natürlich nicht vordergründig, aber das sind so Geschichten, die Kinder erreichen und wunderbar unterhalten.
Und Liliane Oser, die Illustratorin, wie hat sie das Ganze in Szene gesetzt?
Das ist sehr klar gezeichnet und natürlich auch sehr liebevoll. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt hier kein Janosch-Stil, der dort kopiert wird, aber in der Klarheit dieser wunderbaren Geschichte, die im Übrigen von der Autorin als Erstlesebuch beschrieben wird, was ich jetzt als Bibliothekar vielleicht eher als Vorlesegeschichte bezeichnen würde, erzählt sie diese wunderbare Geschichte eben mit Bild und Text sehr einprägsam für Kinder zum Wiedererkennen.
Mit lustigen Dialogen, charmanten Charakteren, super ins Bild gesetzt, ein Buch, das richtig Spaß macht, Die Gurkentruppe von Leslie Niemöller und Liliane Oser, erschienen im Moritz Verlag, 64 Seiten, ab 6. Auch im nächsten Buch spielen Tiere eine große Rolle. Raben. Die Fürstin der Raben. Ein Roman von Hannes Wirlinger, geboren 1970 in Linz. Seit 2003 ist er freier Drehbuchautor, schreibt vor allem Fernsehkrimis und ist auch Schriftsteller, lebt heute in Wien. Dieses ist sein zweiter Jugendroman, auch der erste, Der Vogel Schorch, stand schon auf den besten 7 der besten Liste des Deutschlandfunks. Und schon das Cover verrät, dass wir es wohl mit einer mystischen Geschichte zu tun haben werden. Dunkel, nächtlich, der volle Mond, davor ein Mädchen in langem Mantel, auf dem Arm einen Raben. Cover wie Innenillustrationen gestaltete die Wuppertaler Künstlerin Ulrike Möltgen. Robert Elsner, die Geschwister Margarete und Joshua leben auf einem entlegenen Hof. Margarete, 17 Jahre alt ungefähr, ist ein hochsensibler Mensch, verträgt keinen Lärm, liebt den Wald. Eine Außenseiterin, die eine Freundin sucht. Ihr Bruder Joshua trifft eines Tages im Wald die geheimnisvolle Sarah mit zwei Raben, die ihr gehorchen. Auch Margarete verabredet sich mit diesem Mädchen und spürt aber, dass Sarah anders ist als andere. Joshua hingegen hat sich haltlos verliebt. Eines Tages erscheinen unzählige Raben und das Mädchen kündigt an, dass sie einen Auftrag erfüllen und dann gehen muss. Das ist eine spannende, eine düstere, eine geheimnisvolle Geschichte, wie es sie erzählt.
Sie ist dementsprechend natürlich auch erzählt. Der Leser erfährt peu à peu, dass es hier um eine düstere Macht geht, dass es um die Urelemente geht, wie möglicherweise Liebe und Tod, dass die Vögel eine gewisse Bedrohung ausstrahlen. Man findet viele Elemente wieder, die man von Kindheit an vielleicht aus Märchen kennengelernt hat. Nordische Mythen spielen dort mit hinein und es baut sich wirklich ein enormer Spannungsbogen auf. Auf der einen Seite also der Held, der Joshua, der mit seinen 16 Jahren sich in dieses merkwürdige Mädchen verliebt und zugleich in eine gewisse Konkurrenz zu seiner Schwester tritt, vielleicht auch eine gewisse Eifersucht und dann aber die Bedrohung ahnt. Vor allen Dingen Margarete ahnt sie eher. Mehr will man nicht verraten, sonst würde man die Geschichte natürlich hier spoilern.
Der Erzähler stellt sich sehr viele Fragen. Fragen, mit denen er mir manchmal das Denken abgenommen hat. Fragen, die ich mir als Lesende lieber selber gestellt hätte. Was sagen Sie zum Stil?
Ich habe mal irgendwo geschrieben, das ist nicht immer ganz stilsicher ist, das muss man dazu sagen. Manchmal fast eine kleine Spur von Altbacken, aber das hält sich in äußerste Grenzen, aber das ist so das, was mir manchmal untergekommen ist, wo ich dann doch etwas nachdenklich wurde. Aber dass diese Geschichte eine enorme Faszination ausstrahlt, das ist ganz unbestritten.
Und diese Faszination wird ja unterstützt, unterfüttert durch ganzseitige Bilder, die Ulrike Möltgen gestaltet hat. Das ist ja ein Buch wie für Ulrike Möltgen geschaffen im Grunde genommen. Was macht sie?
Also sie arbeitet mit Collagen, sie setzt schwarze Buntstifte ein, sie arbeitet mit weißer Kreide und sie schafft von vornherein, das sieht man auch schon auf dem Cover, eine gewisse Düsternis, also dass das keine Story ist, die den Leser sorglos unterhalten wird, das ist eigentlich klar, auch wie das schon von der Schriftgestaltung her läuft, das hat auch etwas fast Antiquiertes. Also dieses Buch zieht sowohl hinsichtlich der Illustration, die also es ist gut durchillustriert, vor allen Dingen aber eben auch in der Covergestaltung enorm an, es macht neugierig.
Ulrike Möltgen spielt ja mit der Dunkelheit und mit Licht- und Schattenkontrasten. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Einmal werfen zwei Menschen einen Schatten aufs Wasser und im Teich spiegelt sich aber ein Rabe. Da sieht man den Raben. Das sind so wirklich schöne, wahnsinnig durchdachte Bildelemente. Wie der Autor in seiner Danksagung bemerkt, es ist ein persönliches Trauer- und Abschiedsbuch. Und das, so viel können wir verraten, ist es auf jeden Fall. Die Fürstin der Raben von Hannes Wirlinger und Ulrike Möltgen. Auch dieses Buch erschien im Verlagshaus Jacobi und Stuart. 240 Seiten ab 14. Um Abschied und Trauer geht es auch im zweiten Roman von Caroline Wahl, die mit 22 Bahnen einen sehr großen Erfolg verzeichnen konnte und nicht nur auf Bestsellerlisten stand, sondern auch Preise gewann. Jetzt steht sie mit Windstärke 17 auf der besten Liste des Deutschlandfunks. Es sind wohl die beiden Schwestern aus 22 Bahnen, aber man muss den ersten Roman nicht kennen, um diesen hier zu lesen. Ida trauert um ihre Mutter, die sich mit Tabletten umgebracht hat. Sie will aus der gemeinsamen Wohnung, reist einfach drauf los und statt zur älteren Schwester, die auf sie wartet, zu fahren, landet Ida auf der Ostseeinsel Rügen, wird von einem älteren Ehepaar aufgenommen und trifft doch den DJ live. Was, Robert Elsner, ist das Thema dieses Teenager-Romans, der ja nicht als Jugendbuch erschienen ist?
Also das Thema ist natürlich der Verlust der Mutter. Und das Schuldgefühl, dass sie diesen Tod nicht hat verhindern können, dass sie nicht anwesend war, als die Mutter sich das Leben genommen hat. Und daran zerbricht sie fast. Also sie ist auf der Flucht, sie lehnt auch jegliche Hilfe ab und gerät mehr oder weniger per Zufall auf die Insel Rügen, wo sie Aufnahme findet, was ihr letztendlich das Leben rettet. Weil es gibt immer wieder fast suizidale Momente, wo sie sich ins Meer stürzt und schwimmt. Also dieses Thema des Schwimmens ist auch in diesem Buch ganz groß geschrieben. Hier natürlich aus der Perspektive der jüngeren Schwester, eben Tilda.
Ich kann jetzt, da ich 22 Bahnen nicht gelesen habe, gar keinen Vergleich ziehen. Sie haben ihn gelesen und inwiefern spielt die Geschichte weiter? Inwieweit wäre 22 Bahnen zu lesen auch eine Bereicherung für diesen Roman?
Also ich gestehe, ich habe auch nur die Story sozusagen so wahrgenommen, weil ich die Fortsetzung so gar nicht wusste. Aber die größere Schwester, die sie zurückgelassen hat, also Tilda, fortgegangen ist mit der Frage, kann man eine jüngere Schwester mit einer alkoholkranken Mutter zurücklassen, um selbst weiterleben zu können? Das ist also das Thema dieser 22 Bahnen. Was sie tut und was die Tilda ihr aber nie verzeiht. Deshalb ist also in diesem Roman der Kontakt zur Schwester, die sie eigentlich liebt, äußerst verhalten.
Dann geht es ja im Grunde genommen in beiden Romanen um Schuld auf unterschiedliche Art und Weise oder Schuldzuweisung.
Auf jeden Fall. Es gibt natürlich eine Vermutung, die ich jetzt hätte. Es gibt auch in diesem Buch einen Mann. Ich sag mal, Caroline Wahl ist sehr gelobt worden für beide Romane, was ich unterstützen muss, weil es hat eine ungeheure Intensität, diese Bücher zu lesen. Aber was relativ blass ist, das sind die männlichen Figuren. Das hat mich als männlicher Leser etwas irritiert. Möglicherweise gibt es auch noch eine Fortsetzung über die männliche Figur, die in diesem Buch auch eine große Rolle spielt.
Es ist ja sehr dialoglastig geschrieben. Tut das der Geschichte gut?
Ich finde ja. Es gibt Stimmen, die mit dieser Dialogführung, die schon sehr eigenwillig ist, eher Probleme hatten. Mich hat das überhaupt nicht irritiert, sondern eher fasziniert, wie sie das gemacht hat. Also es lebt sehr, sehr stark von Dialogen, dieses Buch.
Es ist auf jeden Fall auch eine Geschichte über Schwestern und über Liebe. Und wenn Sie mehr auch über vielleicht die Blässe der Figuren hören möchten, verweise ich auf eine ausführliche Besprechung bei den Kollegen im Büchermarkt nachzuhören in der Deutschlandfunk-App. Windstärke 17 von Caroline Wahl, die in einem Interview angekündigt hat, dass sie die beste Schriftstellerin Deutschlands werden möchte. Warten wir es ab. Dumont Verlag, 256 Seiten, ab 14 Jahren. Die dänische Mette Wetze, geboren 1968, debütiert 2011 mit einem Kinderbuch. Jetzt steht sie mit einem Jugendroman auf den besten Sieben. What the Luck, so der Titel. Das Gegenteil von Glück reimt sich auf Luck und so geht es um Gegensätze. Der Erzähler Mickel lebt mit seinem Vater in eher prekären Verhältnissen und der Zufall spielt ihm ein Golfset in die Hände. So entdeckt er sein Talent, aber um bei reichen Leuten mitzuhalten, reicht ein Golfset nicht. Robert Elsner, ist das ein gelungener Roman zum Thema Klassismus?
Es ist definitiv Unterhaltungsliteratur, das muss man so sagen. Es ist Unterhaltungsliteratur, die sehr schön bricht und wirklich im besten Sinne unterhält, weil es geht damit los, dass der Lehrer zu Schuljahresbeginn die Gesellschaft in 5 Klassen einteilt und der Held überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hatte, dass er ja zur Unterschicht gehört, nämlich zur 5. Klasse. Er fühlt sich aber gar nicht unglücklich, aber alle Merkmale, die geliefert werden, also Wohnen an der Ausfallstraße, immer von Arbeitslosigkeit bedroht, nicht in den Urlaub zu fahren, das sind auf einmal Themen, die für ihn auftauchen. Und deshalb will er wissen, wie lebt denn dann die sogenannte legendäre Mittelschicht? Und auf der Reise in das Wohngebiet, wo die so beheimatet sind, trifft er auf eine Dame, die ihm das Golfset ihres verstorbenen Mannes, was auch sehr edel ist, überreicht. Und er findet sein Golftalent, aber er findet natürlich auch, dass Golf und Mittelschicht nicht glücklich machen.
Ich frage mich, ist nicht Mette Wetze genau in die Klischeefalle getappt? Die Reichen sind einsam und oberflächlich und die Armen sind sehr reich, weil sie ehrlich und empathisch sind?
Dem kann ich nicht widersprechen. Also das sind definitiv die Schwächen dieses Buches. Wie gesagt, es ist Unterhaltungsliteratur, es sind Gedankenexperimente und das Ganze geht natürlich so Friede, Freude, Eierkuchen sehr positiv am Ende aus. Das kann man auf jeden Fall kritisieren, aber es ist eine Geschichte, die sich eben schön und flott lesen wird, sagt der Bibliothekar.
What the Luck von Mette Wetze aus dem Dänischen von Maike Dörries. Thienemann Verlag, 170 Seiten, ab 13. Und nun unser letzter Titel, eine Graphic Novel, eine Autobiografie. Der Titel Gender Queer, eine nicht-binäre Autobiografie. von Maya Kobabe, eine non-binäre Autorin und Zeichnerin aus Kalifornien. Maya Kobabes Kurzcomics erscheinen im New Yorker, in der Washington Post und in anderen Magazinen. Auf der letzten Seite dieser Graphic Novel steht eine Widmung an meine Eltern. Obwohl ich so lange damit gerungen habe, eure Tochter zu sein, bin ich so, so froh, dass ich euer Kind bin. Diese Widmung sagt eigentlich alles über das Buch. Wir erleben das Ringen, das Kämpfen, das innere Verzweifeln, das Suchen nach Identität. Was ist los mit mir? Warum bin ich anders? Was oder wer bin ich? Und all das endet in einem Satz: Ich will ich sein. Es ist ein beeindruckendes Werk, Robert Elsner. Wie haben Sie es gelesen?
Also ich habe es sehr fasziniert natürlich gelesen und zugleich auch irritiert, wie viele Wendungen das schlägt bei einem Thema, dem man so eine Bedeutung erstmal vordergründig gar nicht beimisst, nämlich der Finden der eigenen Sexualität. Und wo einem auch klar wird, dass das Finden der Sexualität oder Sexualität überhaupt unser Leben ja doch sehr stark dominiert, was sich sowohl in der Sprache ausdrückt, als auch natürlich in jeder Alltäglichkeit, ob das in der Schule ist, ob das im Kindergarten ist, ob das im Verhältnis zu Erziehern ist, die dort Tabus praktizieren, die eben nicht immer angebracht sind für jeder Mann und jeder Frau.
Ja,
oder das dazwischen.
Und im Grunde genommen ist man fast jede Minute des Lebens damit konfrontiert und wird tatsächlich darauf reduziert oder festgelegt, ob man Mann oder Frau ist. Und das wird so, so deutlich in dieser Graphic Novel. Und natürlich auch, für wen interessiere ich mich jetzt? Wohin orientiere ich mich? Interessieren mich jetzt sexuell die Frauen oder interessieren mich jetzt die Männer oder was will ich eigentlich? Das ist, finde ich, ganz, gerade die Wendungen, von denen Sie sprechen, das ist ganz großartig inszeniert in diesem Werk.
Was ich auch sofort mit zur Kenntnis genommen habe, als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe, sind die Widerstände, die in Amerika dort aufgetaucht sind. Einige Bundesstaaten, die das Buch verbannt haben aus den Klassenzimmern, obwohl dieses Buch gerade jungen Menschen, die auf der Suche sind, so viel geben kann. Und das beschreibt die Autorin auch. Es gibt Artikel in der Washington Post, wo das ein großes Thema ist und wo sie auch irritiert ist, warum das so die Nerven freigelegt hat.
Was können wir denn zur Illustration sagen? Außer, dass es natürlich in einem normalen Comic-Stil gezeichnet ist mit Panels und so weiter.
Die Illustrationen, möglicherweise sind das auch Bilder, die immer wieder so in der Kritik aufgetaucht sind. Also wenn es um diese Zensur geht, die haben eine ganz starke Eindeutigkeit. Also es gibt zum Beispiel ein Bild, was dort moniert worden ist, wo die Heldin oder ja das non-binäre Wesen in diesem Fall zum Frauenarzt muss und sich einer Untersuchung unterziehen muss und dass das für sie eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung ist. Das wird dargestellt mit einem durchbohrten Körper oder es sind Nahaufnahmen der eigenen Körperlichkeit in diesem Comic enthalten, die also sehr, sehr beeindruckend sind.
Beachtlich, dass Maya Kobabe am Ende immer noch die große Frage aufwirft, wann spreche ich darüber und vor wem? Das bleibt ja im Grunde genommen bis zum Schluss.
Es ist die große Frage, mit dem das Buch auch ausklingt. Also es ist schon ein Riesenproblem, mit den Eltern darüber zu reden. Also schon, wie man angesprochen werden möchte. Und sie selbst leitet ja auch Workshops mit Jugendlichen und denen klarzumachen, wie schmerzhaft es ist, eben falsch oder eindeutig oder eingrenzend bezeichnet zu werden. Es ist ein Prozess, dem sie unterliegt und dem sie folgen will und sicher folgen muss und womit sie offenbar eine ganz große Leserschaft auch berührt hat.
Jetzt haben wir schon immer Sie gesagt. Ich meine, wir haben im Deutschen nicht so eine besonders tolle Bezeichnung für non-binäre Menschen. Sie selber schreibt Dei oder Dei. Ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll. Ich glaube, wir müssen in der Linguistik dann noch dran arbeiten, da eine gute Formulierung zu finden. Ein Blick in Kopf und Herz eines Menschen, der anders ist und sich sucht. Genderqueer, eine nicht-binäre Autobiografie von Maya Kobabe. Aus dem Englischen von Matthias Wieland, Handlettering von Olaf Kocht, Reproduktverlag, 240 Seiten, ab 13. Hier in Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Ferien. Nehmen Sie also Hallo Plankton mit ans Meer. Es wird sich lohnen. Gute Reise. Das waren die besten 7 im Juli. Ich danke der Jury. Ich danke ganz besonders Ihnen, Robert Elsner. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle die Sachbuchillustratorin Nora Könenberg. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.